Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.
Willkommen zurück zu einer neuen und tatsächlich schon der letzten Folge Wenden bitte in diesem Jahr. Vielleicht hört ihr uns ja gerade auf dem Sofa oder auf dem Heimweg, im Büro mit dem ersten Tee der Wintersaison. Und wo immer ihr auch seid, erstmal freuen wir uns sehr, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt, mit uns gemeinsam diesmal auch auf ein interessantes Zukunftsthema beim Klimaschutz und bei der Nachhaltigkeit zu schauen. Ich bin Nadine Kreuzer, Moderatorin und Journalistin und wie immer an meiner Seite Mandy Schossig vom Öko-Institut.
Ja, hallo auch von mir. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wenn bitte, der letzten Folge in diesem Jahr. Du hast gesagt, Nadine, und ist ja auch immer so ein bisschen besonders, so Ende des Jahres. Letztes Thema, quasi als Finale, sprechen wir heute über den Straßengüterverkehr und den Klimaschutz. Und das ist ja eher so ein Thema, was im Alltag ein bisschen unsichtbar bleibt, ist aber für unsere Klimaziele enorm wichtig.
Ja, und das aus gutem Grund, denn ohne LKW läuft ja eigentlich nichts. Egal, ob euer Paket, die Lebensmittel im Supermarkt oder das Material für die nächste Baustelle. Fast alles wird auf der Straße transportiert und gleichzeitig verursacht genau dieser Bereich ein Drittel der Verkehrsemissionen. Damit ist der Güterverkehr einer der entscheidenden Hebel dafür, ob Deutschland seine Klimaziele schafft oder eben nicht. Und es ist auch ein Bereich, in dem sich gerade sehr viel verändert, aber auch einiges hakt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen.
Und dafür ist unser Experte für den klimafreundlichen Straßengüterverkehr heute bei uns, Florian Hacker. Florian forscht bei uns am Berliner Standort seit vielen Jahren zu alternativen Antrieben bei PKW und LKW, zur Elektrifizierung und Klimaschutz im Verkehr. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, dass ich eingeladen bin.
Grüß dich. Das ist ja mal das Tolle an diesem Podcast. Wir können ja aus dem Vollen schöpfen, aus dem Öko-Institut Fundus. Und Florian, mit dir haben wir diesmal einen Experten für ja den Güterverkehr. Bist du denn schon mal LKW gefahren, also auch E-LKW tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Man sollte ja nicht immer nur über Dinge forschen, sondern sie auch mal ausprobieren. Im letzten Jahr saß ich in einem E-LKW, glücklicherweise sogar zusammen mit einem Entwickler dieses Fahrzeugs. Und ja, was soll ich sagen? Es hat großen Spaß gemacht. Es war was ganz anderes als Diesel-LKW fahren. Wir sind auch auf die Autobahn gefahren. Es war leise. Man kennt es vielleicht so ein bisschen, wenn man Bus fährt. Jetzt mittlerweile den Umstieg vom Dieselbus auf den Elektro im Stadtverkehr. Wenn man sich mal ganz hinten reinsetzt im Dieselbus und danach in den elektrischen, da merkt man doch den Unterschied. Ja, das war sehr spannend.
Du bist sehr großer Fan, was große Autos und das Rangieren von großen Autos angeht, Mandy, wie du mir vorhin verraten hast. Aber das ist bestimmt spannend, wenn man gar nichts, also so gar nichts hört wahrscheinlich, ne? Oder nicht so viel als sonst.
Ja, es ist wirklich das Nicht-Hören. Also das ist ein ganz anderes Geräusch. Es ist maximal ein Surren. Und was auch man nicht unterschätzen sollte, der Fahrer sitzt praktisch auf dem Motor. Das heißt, es gibt einfach wahnsinnige Vibrationen und die fallen auch zum Großteil weg. Wenn man einen 9-Stunden-Tag da verbringt, dann weiß man, worum es da geht. Also ich glaube, das ist vielleicht sogar noch der größere Benefit für die, die es fahren. Natürlich für die draußen sind, ist es auch schön, dass sie nur noch ein surrendes Fahrzeug hören, zumindest bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Ja, bevor wir da weiter einsteigen in das Thema LKW, wie sich der fährt und was es vor allem für den Klimaschutz bedeutet, lasst uns erstmal thematisch alle auf den gleichen Stand bringen und dafür haben wir wie immer unseren kurzen Überblick für euch.
Der Strom kommt auf die Straße, so viel steht fest. Aber auch, wenn es um den Transport von Gütern geht. Der Straßengüterverkehr verursacht ein Drittel der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor. Damit ist er neben dem Pkw-Verkehr das wichtigste Handlungsfeld für Klimaschutz im Verkehr. Noch basiert der größte Teil der Gütertransporte auf fossilen Kraftstoffen. Bei schweren Lkw sind gerade mal 3% der Neuverkäufe elektrisch. Gleichzeitig setzen die Klimaschutzziele eine schnelle Dekarbonisierung voraus. Die Elektrifizierung des Güterverkehrs gilt als ein zentraler Baustein für die Transformation. Doch der Umstieg stellt Wirtschaft, Politik und Logistikunternehmen vor große Herausforderungen. Die Fahrzeuge sind teuer, die Reichweiten begrenzt und die Ladeinfrastruktur ist bislang unzureichend ausgebaut. Wie lässt sich dieser Wandel gestalten? Welche technischen, wirtschaftlichen und politischen Voraussetzungen braucht es, damit der elektrische Güterverkehr zur tragfähigen Realität wird?
Für unser Online-Magazin Eco at Work haben wir zuletzt einen Logistikunternehmer auch gesprochen und ein Satz ist mir da besonders im Kopf geblieben. Ich zitiere mal, man muss schon ziemlich gute Laune haben, um bei diesem Thema am Ball zu bleiben. Bei diesem Thema ist ja gemeint Klimaschutz für Lkw. Florian, wie ist die Laune bei dir?
Ach, die Laune ist gut, wenn ich mich gerade mit solchen Leuten unterhalte, die zwar ganz viele Herausforderungen vor der Brust haben, aber gleichzeitig sind die total optimistisch. Und die haben auch Grund zum Optimismus, weil sie natürlich ganz viele Probleme im Alltag sehen, aber sie kriegen sie gelöst und sie sehen, dass sie zu einer Lösung kommen, die auch wirklich zukunftsfähig ist. Also sie werden ja langfristig weniger für ihren Strom bezahlen, sie werden den Komfort für ihre Fahrer erhöhen und das trägt die, glaube ich, auch. Das sind Vorreiter im besten Sinne des Wortes und ja, die trägt auch der Optimismus, glaube ich, immer weiter, weil sie natürlich als Vorreiter immer wieder diese Probleme als erste treffen, die sie dann auch als erste lösen müssen.
Mhm. Welche Rolle spielt denn der Güterverkehr also insgesamt für die Dekarbonisierung des Verkehrssektors?
Ja, wir haben es gerade im Intro ja auch schon gehört, ein Drittel der Treibhausgasemissionen in Deutschland stammen vom Güterverkehr, obwohl der in unserem Alltag nicht so sichtbar ist. Der Rest kommt vom Pkw-Verkehr. Also man kann sagen, fast die Gesamtemissionen kommen vom Straßenverkehr, weil wir dort eben Kraftstoffe verbrennen. Und dann auch nochmal interessant, bei diesem Drittel, was ja doch gewaltig ist vom Gesamtverkehr, sind ungefähr zwei Drittel die ganz schweren LKWs, die vor allem wir von der Autobahn kennen. Also gar nicht das, was wir im Alltag in der Stadt erleben, die kleinen Transporter, die unsere Päckchen bringen, die Lebensmittelläden beliefern, sondern eigentlich sind es vor allem die Fahrzeuge, die wir auf der Autobahn antreffen und gar nicht so im Alltag mit uns in Verbindung bringen oder sichtbar ist.
Und wie viel Güter werden in Deutschland dann so insgesamt transportiert auf der Straße? Oder insgesamt vielleicht erstmal?
Also auf der Straße sind es ungefähr 3 Milliarden Tonnen, die LKWs jedes Jahr transportieren. Erstmal unabhängig von der Distanz, 3 Milliarden Tonnen ist eine abstrakte Zahl, klingt nach viel. Man kann sich's veranschaulichen mit dem Bild, wir würden versuchen, diese 3 Milliarden Tonnen auf LKWs zu verladen. Die können ungefähr 24 Tonnen pro LKW laden. Jetzt reihen wir die aneinander und dann die Vorstellung, dass diese Reihe 46 Mal um die Erde reicht, wow, gibt uns eine Dimension von, wie viel Güter wir jedes Jahr in Deutschland auf der Straße allein transportieren. Und vielleicht zu der Frage, wie viel findet denn auf der Straße statt? Also Transportleistung, das ist dann die Kombination aus Tonnen mit Distanz, Tonnenkilometer rechnen wir die. Das sind aktuell ungefähr 75% unserer gesamten Güterverkehrsleistung findet auf der Straße statt. Nur etwa 20% auf der Schiene. Zeigt auch wieder, wie wichtig es ist, dass wir uns auch um die Straße kümmern, weil da eben gerade die größten Transporte stattfinden und auch die meisten Emissionen entstehen.
Das heißt also auf der See sozusagen und über die Luft ist dann noch weniger Gütertransport.
Erstmal, das ist so die nationale Betrachtung, also der Binnenschiffverkehr ist im Prozentbereich. Diese nationale Betrachtung, die blendet jetzt den internationalen Seeverkehr aus. Luftverkehr spielt allgemein in der Fracht keine ganz so große Rolle, weil es einfach sehr teuer ist. Da merkt man schon, das Preissignal ist dann anderes. Das heißt, wir wissen ja von China, die waren nach Deutschland, die kommen vor allem über die See und nicht über die Flugzeuge, weil einfach das viel zu teuer wäre, große Mengen per Luft zu transportieren. Das macht man nur bei sensiblen Gütern oder zeitkritischen Medikamenten oder sehr hochpreisigen Gütern.
Okay. Und wenn du sagst, 3/4 der Güter werden auf der Straße transportiert, man hört ja auch oft so, ne, sollen mehr Güter auf die Schiene, also mehr auf die Schiene verlagern, so ein kleiner Ökotraum, weiß ich nicht, aus den 80ern vielleicht. Wie realistisch ist es denn überhaupt? Also geht es und wo sind da vielleicht auch Grenzen?
Also es ist nicht nur ein Traum, es ist schon auch ein strategisches Ziel, auch der EU, auch Deutschlands, mehr Güter auf die Schiene zu bringen, weil man muss sagen, die Schiene ist schon in großen Teilen elektrisch, sie ist im Transport sehr effizient. Ihr Problem ist, dass sie einerseits weniger flexibel ist. Wenn man weiß, vom LKW, da kann ich irgendwo laden, ich kann ihn irgendwo hinbringen und da wieder entladen. Ich bin nicht abhängig vom Schienennetz. Wie wir alle wissen, haben wir aktuell auch ein Problem mit Kapazität und Infrastruktur. Also in welchem Zustand ist sie? Wir haben auch den Anspruch, dass mehr Personen oft mit der Schiene, also mit der Bahn fahren wollen. Das schafft auch nochmal eine Konkurrenz. Das heißt, das ist weiter ein wichtiges Ziel. Aber wenn wir über Zeit sprechen und die nötige Infrastruktur, die wir brauchen, dann ist es nicht der Hebel, der uns in den nächsten, und wir kommen vielleicht noch drauf, in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren hilft, unsere Emissionen um 50% oder mehr zu reduzieren.
Okay, also was ist dann der Hebel? Was ist aus eurer wissenschaftlichen Sicht die zentrale Lösung?
Die zentrale Lösung ist, dass wir wegkommen vom Diesel bei dem LKW und die effizienteste Lösung, das zu tun, auf erneuerbare Energien umzusteigen, ist Strom direkt zu nutzen. Und da ist mittlerweile, zeichnet sich ab, dass man das mit batterieelektrischen LKWs am besten tun kann.
Und hat sich da was getan in letzter Zeit? Also gibt es schon elektrische LKWs? Also ich habe letzte Woche nochmal in den Medien quer gelesen und da habe ich mitgenommen, ein Hersteller, den Namen würde ich jetzt mal weglassen, hat in Deutschland den 1000. vollelektrischen Laster ausgeliefert. Insgesamt rollen inzwischen mehr als 100.000 E-LKW auf den Straßen, wurde da geschrieben. Also vielleicht erstmal so ein bisschen, nimm uns mal mit, was für Mengen von LKW finden wir überhaupt schon?
Ja, also genau, diese Größenordnungen sind richtig. Ich glaube, jetzt im weiteren Gespräch wäre es wahrscheinlich sehr gut, wenn wir auch vor allem diese schweren LKWs, von denen es rund 2000 aktuell batterieelektrisch in Deutschland gibt, uns darauf zu fokussieren, weil einerseits dort sind die Herausforderungen die größten. Gleichzeitig hat es vorher angesprochen, die sind vor allem im Fernverkehr unterwegs. Die fahren 150.000 Kilometer im Jahr, also 10-mal so viel wie ein PKW, die verbrauchen 30 Liter Kraftstoff, also auch 5-mal so viel wie ein PKW. Die sind der große Hebel und das sind gar nicht so viele, aber die fahren eben sehr viel. Und da sehen wir, mit 2000 Fahrzeugen sind wir da noch nicht sehr weit. Bei den mittleren, kleineren, das war das, was ich vorher ansprach, was in der Stadt unterwegs ist, da ist es auch technisch wesentlich einfacher. Da gibt es schon einige mehr, da ist auch noch einiges zu tun. Ja, wir stehen da am Anfang.
Wie weit kommt man denn eigentlich mit so einem E-LKW heutzutage schon?
Das war vor vielen Jahren oder vor wenigen Jahren noch die große Debatte. Geht das denn überhaupt? Weil wir kennen schon von den PKWs und die sind ja viel kleiner, Reichweite 300 Kilometer, was kriegen wir hin? Jetzt muss man sagen, diese Fahrzeuge, die nachher 40 Tonnen ziehen, die aktuellen Modelle schaffen bis zu 600 Kilometern. Das ist eine sehr große Batterie und die 600 Kilowattstunden, also durchaus auch das Zehnfache von so einer kleinen PKW-Batterie, aber eben vollkommen ausreichend, um mit einer Batterieladung auf der Autobahn so weit zu kommen, dass auch der Fahrer dann rechtzeitig Pause machen kann und vielleicht oder im Idealfall die Fahrerpause nutzen kann, um das Fahrzeug eigentlich wieder aufzuladen.
Ja, wir hatten vorhin schon von der Ladestruktur gesprochen. Also wie funktioniert das Laden dann genau und wo weiß man dann, nach 600 Kilometern, da ist meine Ladestation und da kann ich tatsächlich auch meinen E-LKW aufladen?
Also wir haben das Thema jetzt die letzten Jahre ja auch in der realen Umsetzung begleitet, da waren die Fahrzeuge noch nicht so weit. Die Generation davor, die hat 300 bis 400 Kilometer gekonnt und da sieht man auch schon mal die Sprünge, Generation davor, das heißt Fahrzeuge, die vor 2-3 Jahren entwickelt wurden. Jetzt gibt's hier, ich sehe Fahrzeuge, die 600 Kilometer fahren, also die Entwicklungen sind gewaltig. Mhm. Und da waren wir viel im Regionalverkehr unterwegs mit den Fahrzeugen. Das heißt, wenn man sich's vorstellen will, da fährt man morgens vom Depot los. Zum Beispiel, wir haben einen Einzelhändler begleitet, der hat dann von seinem Zentrallager ausgeliefert, die Supermärkte ist abends zurückgekommen. 300, 400 Kilometer, kein Problem. Und da wurde im Depot geladen. Ja, da haben die Ladeinfrastruktur aufgestellt, wie man sich das vorstellt, zu Hause bei einer Wallbox. Das war erstmal kein Problem, solange man den Netzanschluss hat, also genug Leistung am Depot, kann man das tun. Und das war erstmal so, ich bin unabhängig von öffentlicher Ladeinfrastruktur. Ich fahre meinen Weg, komme abends nach Hause und lade. Jetzt kommen wir in Richtung Fernverkehr, da ist es eine andere Struktur, da gibt es viele Fahrzeuge, wir haben gerade in der Studie das an einem Beispiel auch untersucht, die kommen gar nicht in einem Depot am Ende an, die sind praktisch in Deutschland oder europaweit unterwegs, die fahren von Auftrag zu Auftrag, also die haben nicht diese Homebase, wo sie zu Hause sind, wo sie laden und wenn sie haben am Morgen, der optimistische Fall, dann fahren sie da vollgeladen los und dann gehen sie in der Regel auf die Autobahn. In Deutschland ist es und auch in anderen europäischen Ländern gerade der Fall, dass ein öffentliches Ladeinfrastrukturnetz aufgebaut wird, vor allem entlang von Raststätten, Autohöfen. Und dort wird mit sehr hohen Leistungen werden Ladepunkte aufgebaut und die bieten dann die Gelegenheit, wenn ich ohnehin eine gesetzlich vorgesehene Lenkpause machen muss, das muss ich nach spätestens 4 Stunden, 45 Minuten, dass der Fahrer dann dort sein Fahrzeug nachlädt, idealerweise seine Pause macht und wenn das Fahrzeug wieder voll oder zu einem großen Teil vollgeladen ist, dann wieder weiterfährt.
Und aber von den Ladepunkten gibt es noch nicht so viele, oder? Also ich habe heute früh Medienschau gemacht, wie du hörst. Ich habe gelesen, es gibt 2000 öffentliche Ladepunkte europaweit. Kommt das ungefähr hin? Das ist ja nicht so viel, oder?
Auf jeden Fall ist das Netz jetzt erst im Aufbau, was aber auch da interessant ist. Also die EU hat hier klare Vorgaben gemacht, dass die Mitgliedsländer diese Ladeinfrastruktur aufbauen müssen. Also diese Frage, wenn ich jetzt ein Fahrzeug kaufe, habe ich in 2 Jahren eine Ladeinfrastruktur, dann gibt diese Regulierung, ist auch eine Regulierung, also nicht nur eine Richtlinie, also das muss wirklich umgesetzt werden, die gibt diese Ziele vor und wir sehen auch in vielen Ländern, dass diese Ziele gut erreicht werden, teilweise auch übererfüllt. Süd-, Osteuropa haben wir noch gewisse Defizite, aber das Ladenetz verdichtet sich und auch gerade in Deutschland findet gerade ein sehr schneller Ausbau statt, auch wenn der natürlich Zeit braucht, aber da sind im Vergleich zum Pkw-Bereich sind wir jetzt in relativ kurzer Zeit, kommen wir in Richtung eines relativ dichten Netzes.
Ganz kurz nochmal zwischengefragt, es gab ja wohl mal die Option dieses Oberleitungs-LKW. Wie wäre das? Also würde sowas ablaufen? Und das scheint sich aber nicht durchgesetzt zu haben. Also wir bleiben hier beim E-LKW letztlich, ne?
Ja, und ich erinnere mich, wir haben da ja auch vor Jahren, also schon relativ lange her, auch Studien gemacht am Institut, wo wir auch die Option untersucht haben. Genau, also Frage nach den Oberleitungs-LKW als Alternative.
Ja, wir fahren ja vorher schon, gab es eigentlich andere Alternativen und man muss sagen, vor ein paar Jahren, da sieht man nochmal, was technische Entwicklung leisten kann, da haben viele gesagt, batterieelektrisch in einem LKW, illusorisch, das werden wir nicht hinkriegen, Gewicht, Reichweite, Kosten. Wir haben schon früh in Studien gezeigt, trotz allem bleibt die direkte Stromnutzung im LKW der günstigste Pfad langfristig. Es ist viel günstiger als alle anderen Alternativen. Das ist auch bis heute nicht in Frage gestellt. Das Ergebnis steht weiterhin. Damals, vor einigen Jahren, war angesichts der, geringeren Leistungsfähigkeit der Batterie eine Option zu sagen, naja, dann lass uns doch gerade auf den Autobahnen, wo sehr viel Verkehr sich bündelt, wo man auch viele Fahrzeuge mit einer Infrastruktur erreicht, eine Oberleitung aufbauen, analog zur Eisenbahn oder auch zur Straßenbahn. Dann können die Fahrzeuge, wenn sie auf diesen dicht befahrenen Autobahnen sind, können sie dort Strom nutzen über einen Stromabnehmer und nicht können die Batterie schonen und fahren dann außerhalb der Autobahn mit Batterie oder dann noch mit einem kleinen Dieselmotor bis zu ihrem Ziel. Die Technologie wurde erprobt, auch im öffentlichen Straßenraum in Deutschland, auch in anderen Ländern. Zum jetzigen Zeitpunkt hat sie sich aber nicht durchgesetzt.
Okay, du sagst also, die vollelektrischen, batterieelektrischen LKW sind so der Weg in die Zukunft. Du hast ja auch die Förderung schon ganz kurz gestreift, politische Förderung. Passiert da schon ausreichend von der Politik oder was würdest du sagen, brauchen wir?
Die Förderung ist wichtig, flankierend oder finanzielle Anreize. Ich würde sagen, aber der Haupttreiber war eigentlich Regulierung, dass das Ganze entstanden ist, weil wir begleiten das Thema schon lange, gucken auf verschiedene Optionen. In der Vergangenheit war auch Gas genannt oder auch Wasserstoff, Brennstoffzelle. Und letztlich interessant ist, es gab eben vor 2019 eine Regulierung zur CO2-Minderung von LKWs, also EU-Standards auf europäischer Ebene. Und letztendlich kann man sagen, durch diese Regulierung ist das Rennen eröffnet worden. Alle Hersteller haben plötzlich Ziele gehabt und es war klar, es gibt kein Rumlavieren mehr. Wir können nicht mehr über Jahre warten, was die beste Technologie. Wir müssen uns jetzt Entscheidungen treffen. Und dann wurden sehr klar Entscheidungen getroffen, was sie glauben, was sich am Markt durchsetzt, was technisch möglich ist. Und da sieht man, wir haben im letzten Jahr mit allen großen Herstellern auch vertrauliche Interviews geführt und hat man gesehen, die Überschneidungen sind viel größer als die Differenzen. Alle haben gesagt, der batterieelektrische LKW wird die dominierende Technologie. Und vielleicht zurückkommen zu dieser Förderung. Also in den letzten Jahren gab es große Förderprogramme. In Deutschland mit das größte milliardenschwere Förderprogramm zur Beschaffung von LKWs. Gerade ist auch wieder in den Medien für die PKWs. Wir haben für das Verkehrsministerium im Nachgang die Evaluation dieses Förderprogramms durchgeführt und uns nochmal angeschaut, wie ist die Wirkung gewesen und kamen zu dem Schluss, ja, in einem frühen Marktstadium macht es durchaus Sinn, auch symbolisch für Unternehmen, hey, hier gibt es praktisch noch einen Zuschuss vom Staat, haben auch viele gesagt, das hat einen Effekt, also rein von dem ökonomischen Kalkül noch zusätzlich dieses, hier gibt's was gefördert, von wegen, nimm's doch mit, das hat einen Impuls, aber umso weiter wir fortschreiten in der Marktentwicklung, umso kritischer wird es gesehen, weil Förderung ist mit hohen Kosten verbunden. Das Staatsbudget ist endlich und speziell in dem Förderprogramm war es sogar so, wir erinnern uns an die Ampelkoalition und den Spardruck nach dem KTF-Urteil, dass kurzfristig dieses Förderprogramm dann gestoppt wurde, früher als geplant und das hat den Markt massiv verunsichert. Die Preise sind wieder hochgegangen, viele haben gedacht, ach, vielleicht setzt der Staat doch nicht auf dieses Thema, haben gewartet, kommt da vielleicht wieder was, die Neuzulassungen sind wieder im Keller, also man kann da auch schöne Zyklen generieren, die man eigentlich nicht will, also schön ist hier nicht wortwörtlich gemeint und deswegen schaut man heute kritischer auf Förderung. Ich glaube, das zentrale Instrument ist trotzdem, dass wir gucken, wie wir das kosteneffizient machen, wie wir Kostenimpulse setzen und das läuft gerade vor allem über die Lkw-Maut.
Ja, also sagst du, die Lkw-Maut wäre ein Anreiz und wie würde das dann sozusagen funktionieren?
Die Lkw-Maut ist definitiv ein Anreiz und das ist nämlich das, was jetzt parallel passiert ist. Das ist gerade das interessanteste Instrument, was wir haben. Und zwar hat sich die Bundesregierung oder die EU hat die Möglichkeiten geschaffen und die Bundesregierung hat diese Möglichkeit aufgegriffen. Interessanterweise auch unter der Ampelregierung, die immer gegen Steuern und Abgaben war. Ein FDP-Minister hat durchgesetzt 2023, dass wir eine CO2-basierte Lkw-Maut bekommen. Was heißt das? Da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, dass Dieselfahrzeuge plötzlich eine deutlich höhere Lkw-Maut zahlen und Elektro-LKWs von dieser Maut befreit werden. Das schafft natürlich eine Kostendifferenz, ungefähr 30 Cent pro Kilometer. Kann man sich hochrechnen, beim Fahrzeug, was vielleicht im Jahr 100.000 Kilometer auf Autobahn fährt, das ist schon mal sehr optimistisch, aber bei 150.000 Kilometern nicht illusorisch, hat man 30.000 Euro in der Tasche. Da kann man dann bald sogar einen LKW verkaufen. Also ein Riesenanreiz, der ist nachhaltig finanziert, weil die, die für den Diesel fahren, die finanzieren ja letztendlich die Befreiung. Es bleibt sogar was übrig. Und das war, glaube ich, auch mit dann doch ein Incentive auch für das Verkehrsministerium, dass sie da nochmal Geld verdienen, was sie im Verkehrshaushalt für Schiene, Autobahnausbau gut brauchen können. Aber interessant, das ist unter einer Ampelregierung passiert. Da hilft vielleicht manchmal auch nicht ganz so nah am Verbraucher zu sein, weil stellen wir uns dieses Szenario vor, wir hätten es bei PKWs gemacht. Ich glaube, die Bild-Zeitungsüberschrift am nächsten Tag hätte jeder schon gekannt. Im Güterverkehr, da muss man sie jetzt erzählen, weil viele haben es gar nicht mitbekommen, außerhalb von der Logistik-Bubble, sage ich mal.
Ja, wie war das? Braucht man schon viel Leidenschaft, um mal Ball zu bleiben bei diesem Thema?
Genau. Um gute Laune zu behalten. Ja, also eigentlich klingt das ja ganz gut, finde ich. Ne? Also die Ladeinfrastruktur wird so langsam ausgebaut, die Lkw kommen weiter, wir haben Anreize über die Lkw-Maut, es gibt oder gab ein Förderprogramm. Aber 2000 Lkws klingen jetzt auch noch nicht so viel. Genau, wir wollen mal so ein bisschen reingehen, warum geht es da noch nicht schneller voran mit dem Umstieg auf die E-Lkw, beziehungsweise was braucht. Und fangen wir erstmal an, über die Hersteller von diesen E-Lkws zu sprechen, weil die müssen ja hergestellt werden. Viele von diesen Herstellern haben ja lange ganz gut am Diesel verdient, ne? Und jetzt sollen sie in Richtung E-Lkw umschwenken. Wie ist so die Lage aus Sicht der Industrie und der Hersteller?
Ja, ist interessant. Es sind zumindest nicht immer die gleichen Konzerne, aber die gleichen Namen, die wir auch aus dem PKW-Bereich kennen. Und ich würde sagen, es wird doch etwas anders agiert. Und es sind ja trotzdem Unternehmen, die Geld verdienen wollen, die aus der Dieselwelt kommen. Also auch bei den LKWs ist es so, heute wird das Geld noch mit den Diesel-LKWs verdient. Ja, also wieso sollen sie nicht daran festhalten? Ich hatte erwähnt, es gibt diese Regulierung. Und im LKW-Bereich gibt es eine größere ökonomische Rationalität. Das heißt, auch die Hersteller wissen, wenn eine Lösung nachher günstiger wird, und das wird sie mit dem E-Lkw perspektivisch und vielleicht andere Alternativen nicht auf das Niveau kommen, dann werden die Nutzer das langfristig nachfragen. Es gibt einen starken auch politischen Support durch, wie wir erwähnt haben, Ladeinfrastrukturplanung. Das gibt auch eine Sicherheit, da haben wir sicherlich von den PKWs gelernt. Und jetzt kommt noch was dazu, ich sprach diese ökonomische Rationalität an und es kommt bei den PKWs, glaube ich, teilweise auch zu kurz. Es gibt einen internationalen Wettbewerb. Es geht nicht nur um deutsche Klimaziele, es geht um eine Wettbewerbsfähigkeit einer Branche. Und wir machen nicht irgendwas total Exotisches. Jetzt kommt wieder das Beispiel, aber es ist einfach so, in China heute 20% der LKWs heute schon sind batterieelektrisch. Wenn man das jetzt nochmal multipliziert mit der Größe des Bestands, dann sind die heute schon ganz anderen Dimensionen und aus gutem Grund, weil die wollen auch weg vom Öl und die sind einfach schon weiter. Und da aus den Gesprächen mit den Herstellern wissen wir dieses Szenario, die kommen jetzt nach Europa und bieten ihre Fahrzeuge Logistikern an. Das passiert jetzt auch schon. Die sagen, nimm mal 30 Fahrzeuge und teste mal. Das ist nicht von weit her geholt. Deswegen, glaube ich, haben die Hersteller klar verstanden, dass es ein weltweiter Trend und entweder sie bekommen diese Wende jetzt hin, auch wenn die sehr schwierig ist für so ein etabliertes Unternehmen, oder sie werden große Schwierigkeiten haben in manchen Märkten.
Du bist ja auch viel mit Unternehmen im Austausch, also auf wissenschaftlicher Basis sozusagen, denn ihr begleitet Unternehmen, die E-Lkw schon testen und auch schon im Einsatz haben. Gibt es da so Erfolgsbeispiele, von denen du uns mal berichten kannst? Nimm uns da mal mit in deine wissenschaftliche Arbeit.
Also gerade bei den Anwendern finde ich schon sehr erstaunlich, was Mittelständler teilweise alles machen. Das ist sicher der klassische Vorteil, der Geschäftsführer entscheidet selbst. Vielleicht ist er auch in einem Marktsegment unterwegs, wo er besonders günstige Voraussetzungen hat, wo auch mal ein Kunde dafür mehr zahlt oder ihn unterstützt mit Ladeinfrastruktur am Zielort. Und da sieht man teilweise schon Erstaunliches, also wirklich Erfolgsgeschichten. Und ich glaube, das ist einerseits, dass jemand einen langen Atem hat und sagt, dann investiere ich halt heute. Ich bin ja auch der, der in 10 Jahren erntet und nicht, es geht um die nächste Bilanz und die muss halt gut aussehen. Also ich glaube, das ist mit eine Triebkraft, die auch dann im Unternehmen genug Mitstreiter finden, die so einen Team-Spirit haben, dass sie auch ihre Mitarbeiter mitnehmen können, von Dingen überzeugen. Die sind es gewohnt. Also ich will nicht sagen, dass große Unternehmen das nicht haben, aber eine sehr direkte Kommunikation ist noch überschaubare Einheiten. Dinge werden schnell sichtbar und letztendlich auch Unternehmen, die sich damit profilieren, dass sie immer so die Ersten im Markt sind und vielleicht auch so ein Image haben, das sie weiter pflegen wollen. Wir verschlafen keinen Trend, sondern wir setzen den eher. Und aus der Gemengelage ist da schon einiges passiert.
Hast du das dann miterlebt? Also wenn die Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer jetzt mal ein neues Modell, ein E-Modell ausprobieren und wie sind dann die Reaktionen?
Ja, wir waren auch viel vor Ort und ich glaube, das war mit die größte Überraschung, die ich erlebt habe, weil als Wissenschaftler hat man davor jetzt nicht so viel Auseinandersetzung mit Berufskraftfahrern und ist vielleicht auch, ich will nicht sagen Klischee geprägt, aber man hat einfach eine große Distanz und kann nur Vermutungen anstellen. Und genau mit den Fragen sind wir in 1:1 Interviews gegangen. Wie ist es eigentlich, E-Lkw zu fahren? Und wir hatten ja die ganze Alterspalette von wirklich Auszubildenden bis Berufskraftfahrer.
Bis zu kurz alten Hasen.
Genau, so kann man sie nennen, kurz vor der Rente, die schon alles erlebt haben. Und also nicht so sehr überrascht war ich bei den Azubis, die gesagt haben, ja, super Arbeitsplatz, viel moderner als die alten Kisten, ich will das noch nicht nur noch fahren. Aber also bei den, auch gerade bei den Betagteren war es genauso. Ich habe gedacht, die sagen mir irgendwas, da kann man nichts mehr dran selber machen, das ist Technik, da kann man nicht mal einen Ölwechsel machen. Aber nein, die waren genauso begeistert, teilweise richtig emotional. Und gesagt, abends kann ich jetzt manchmal noch klar denken und ich fühle mich nicht wie gerädert, weil einfach dieser Arbeitsplatz, der nicht mehr vibriert laut ist und der wirklich in die Knochen geht, wenn man das so erfährt, versteht man vielleicht, warum man danach so begeistert ist und sagt, ich will auch nicht mehr tauschen. Und dann ist egal, wer die Technologie gefördert hat und mit wem die assoziiert wird. Die sagen einfach, nee, das ist ein super Konzept. Und da haben wir schon ein bisschen mehr rumgefragt, auch bei dem Kollegenkreis. Also eigentlich gibt's eher die Tendenz, dass andere auch sagen, kann ich nicht auch fahren, als dass welche von außen drauf gucken und sagen, nee, für mich kommt es gar nicht in Frage.
Also große Begeisterung. Ist ja spannend. Wie läuft denn so ein Umstieg ab? Ne? Also wenn sich jetzt so ein Unternehmen entscheidet, wir setzen jetzt auf die andere Technologie, auf die neue Technologie. Wie läuft das ab? Also von der Beschaffung, Testfahrten, wie integrieren die denn das auch in die Flotte? Also ihr habt da sicher ja Erfahrungen gesammelt.
Also ich glaube, gerade dafür war dieses Förderprogramm auf jeden Fall eine gute Initialzündung, weil dieses, es gibt jetzt die Modelle, das waren die Voraussetzungen, es gibt Modelle der Hersteller im Markt, aber auch da haben die Hersteller gesagt, die gab es nicht, weil es plötzlich ein nationales Förderprogramm gab, sondern das ist unsere Produktstrategie, ausgelöst von eben diesen starken starken CO2-Regulierung auf EU-Ebene. Das kam aber zusammen, zeitgleich. Und ich glaube, diese Förderung war auf jeden Fall ein Impuls. Es gibt da Förderung, auch die ein bisschen, sag mal, agiler waren. Große Unternehmen sind da rein und sagen, stellen wir Anträge, dann probieren wir die Technik mal aus. Und da haben die Fahrzeuge beschafft. Da konnte auch gekoppelt Infrastruktur mitgefördert werden. Die haben sicherlich auch das Know-how, kann ich überhaupt so viel Infrastruktur bei mir im Depot aufstellen? Weil das ist ja die Voraussetzung gewesen. Und dann musste erstmal die Infrastruktur aufgebaut werden, weil ohne Infrastruktur kann ich die Fahrzeuge nicht in Betrieb nehmen.
Infrastruktur meinst du die Ladeinfrastruktur?
Die Ladesäulen auf dem Hof. Die haben ja teilweise dann 300 kW. Das hat man auch schnell gesehen. Manche haben eben gar nicht diesen Netzanschluss gehabt und mussten gucken, geht das? Brauchen wir noch ein Trafo? Und das waren die Voraussetzungen. Und dann haben wir auch mit der Disposition vor Ort gesprochen. Die mussten natürlich bestimmte Dinge anpassen. Aber jetzt, wenn man mit den ersten Fahrzeugen einsteigt und die Eigenschaften kennt, dann haben sie eben die Fahrzeuge vor allem da eingesetzt, wo sie wussten, da können die sicher mit ihrer Tagesreichweite unterwegs sein und kommen rechtzeitig zurück, dass wir über Nacht laden können.
Also kann man schon sagen, du kannst von konkreten Vorteilen berichten, natürlich im Fahrkomfort, das hast du gerade schon gesagt, aber auch wirtschaftlich und betrieblich für die Unternehmen, dass sich das auch schon lohnt oder sichtbar wird, was zumindest auf lange Sicht sich umsetzen
ließe. Also auf jeden Fall, jetzt haben die gesagt, mit der Förderung, mit dem Laden im Depot, was eben auch viel günstiger ist. Viele haben eine PV, also Photovoltaik-Eigenversorgung, also günstige Stromtarife. Da kann sich das eben jetzt auch in der frühen Marktphase für die schon rechnen.
Und Ihr habt ja vielleicht mit so Vorreiterunternehmen gesprochen, ne? Du hast ja gesagt, was brauchen die, einen langen Atem, die fördern irgendwie oder die finden so Mitstreiter, die schaffen so schnelle Sichtbarkeit, schaffen dann diese Fahrzeuge an. Was können andere Unternehmen von denen lernen? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, es braucht immer diese Vorbilder in der Branche, weil wir als Wissenschaftler können lange denen Rechnung machen. Auch Hersteller können sagen, hey, da gibt's ein neues Produkt. Dann sagen, ja, haben wir schon gesehen. Ihr habt uns vorher Gas-LKWs verkauft. Dann hat der Staat gesagt, ist doch nicht die richtige Lösung. Das glaube ich euch nicht. Und es ist einfach total authentisch, wenn ich sehe, der Nachbar macht das. Und ich war auch schon mit einem dieser Geschäftsführer mal auf einem Podium und wir wurden da massiv angegangen hinsichtlich, für welche Technologie wir stehen. Klar, da kamen auch Statements von wegen, ja, Klimawandel gibt's ja auch gar nicht. Also gibt's ja auch in der Branche. Wir können auch nachher noch auf die Branche gehen, aber sie gibt's ja nicht nur in der Branche. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Mhm. Aber was er gemacht hat, er hat gesagt, mit solchen Leuten, da gehe ich gar nicht in die Diskussion. Denen gebe ich meine Visitenkarte und sage, komm vorbei und probier's aus. Und ich habe es auch gemerkt, er hat so einen Willen, also es ist ja Konkurrenz eigentlich, ich könnte sagen, mache ich nicht, die werden in 5 Jahren dumm dastehen, aber er hatte auch so einen Impuls von, ich will andere überzeugen und er hat gesagt, es funktioniert auch total gut, also er kriegt die auch, wenn die das mal ausprobieren. Mhm. Und es hat sich wohl, höre ich jetzt auch ein bisschen umgedreht, dass immer mehr auch kommen und sagen, hey, so CO2-arme Transporte, ein Kunde fragt nach, wie hast du das denn gemacht? Also ich glaube, die sind ganz wichtig, diese Vorreiter.
Wie sieht es aus bei kleinen Betrieben, also Zwei-Mann-Betriebe zum Beispiel? Wie einfach ist es da zu sagen, ich stelle meine Mini-Flotte um und mache jetzt auch E-LKW-Betrieb?
Ja, ich würde ganz offen sagen, gar nicht einfach erstmal. Und das zeigt auch noch, man muss sich ein bisschen besser mit dieser oder näher mit dieser Branche beschäftigen. Wir kennen wahrscheinlich alle auch von der Autobahn. Da so ein paar große Namen, die sehen doch immer gleich aus. Denkt man, okay, das sind doch wahrscheinlich 5, 6 Konzerne, die machen das in Deutschland unter sich aus, ja. Aber das kennen wir auch aus anderen Lebensbereichen, wo wir einen großen Namen lesen und denken, das macht er alles, aber der macht nur einen Teil davon. Vielleicht ist er nur die Plattform. Und das ist bei ganz vielen dieser Logistikunternehmen auch so. Viele von denen organisieren Logistikprozesse und schreiben auch überall groß ihren Namen drauf. Aber die, die da fahren, das sind gar nicht ihre Fahrzeuge. Und die Fahrer sind auch nur Subunternehmer. Das heißt, ganz viele kleine Unternehmen fahren für große, machen auch andere Dinge, fahren auch alleine und für einzelne Transporte. Und ich glaube, da haben wir gerade ein größeres Problem, was noch nicht so ganz auf dem Schirm vieler ist. Das eine ist, diese großen Unternehmen, die diese kleinen in gewisser Weise als Subunternehmer haben, da funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr, weil die wollen eigentlich, dass die weiterhin für sie fahren mit dann elektrischen LKWs. Aber diese kleinen, aufgrund ihrer kleinen Struktur, haben immense Schwierigkeiten, so ein Fahrzeug zu finanzieren.
Klar.
Und die haben auch keine eigene Ladeinfrastruktur.
Die haben kein Depot sozusagen.
Die haben kein Depot. Die kommen dahin und entladen Waren, fahren dann wieder für einen anderen und die müssten öffentlich laden. Das ist heute noch nicht wirtschaftlich für die. Aber das größte Problem ist, die haben gar nicht die Bonität für einen Kredit, um so ein elektrisches Fahrzeug, was mindestens das Doppelte noch von einem Dieselfahrzeug kostet, zu beschaffen.
Und was bräuchte es da für Geschäftsmodelle, damit solche kleineren Subunternehmen da auch mit einsteigen können?
Also die großen Logistikunternehmen, die haben jetzt so in der Zwischenphase, was sie davor gar nicht gemacht haben, haben die Fahrzeuge selber beschafft und haben die dann an die Fahrer verliehen. Aber das wird perspektivisch, muss man gucken, ob das Geschäftsmodell ist, ob es irgendwelche zinsgünstigen Kredite von der KfW gibt, weil normale Banken können auch nicht, wenn die Risiken so groß sind, können sie nicht beliebig günstige Kredite vergeben an Kleinunternehmen. Also das ist, glaube ich, noch in der Erprobung oder das wird mal gucken, wo es uns hinführt. Und ansonsten wäre das sicherlich was, wo auch der Staat durch gezielte Förderprogramme versucht, die Kleinen mitzunehmen.
Das muss man ja auch deutlich machen. Wenn man auf die Deutschlandkarte guckt, sind das ja wahrscheinlich ganz viele kleine Unternehmen.
Das sind ganz viele kleine, ja. Und also wir haben jetzt gerade auch eine Befragung gemacht in der Transportbranche, weil man auch wirklich sehr wenig drüber weiß, zumindest in Bezug auf Elektromobilität, und haben da unter anderem auch das Wissen abgefragt. Und es ist total erstaunlich, wie viele Unternehmen, also aus der Transportbranche, die wirklich die LKWs fahren, wenig über LKWs wissen oder über E-LKWs und auch die, zum Beispiel nur als ein Beispiel, also 40% lagen falsch bei der Frage, ob es diesen Klimavorteil oder den CO2-Vorteil bei der Maut gibt. Und ich hatte vorher erwähnt, da geht es um 30.000 Euro im Jahr. Das ist, wenn man ökonomisch denkt, als Unternehmer wäre das schon ganz gut, wenn man das wüsste. Ja, und das ist nicht der einzige Punkt, wo wir gemerkt haben, da gibt es noch ein enormes Wissensdefizit. Vielleicht auch begründet in diesem, ich kann gerade sowieso nichts tun und dass man bestimmte Dinge auch ausblendet, aber in ein paar Jahren wird es eben wirtschaftlich relevant sein. Fahre ich günstig Elektro oder sitze ich noch auf dem Diesel, der dann wesentlich teurer sein wird?
Und wenn du sagst günstig, ja, also was bedeutet das denn? Also wenn man jetzt umstellt oder vergleicht Diesel-Lkw, E-Lkw, was heißt das konkret?
Also ich hatte schon erwähnt, der Preis des Fahrzeugs ist heute noch höher, Faktor 2 bis 2,5. Aber das sehen wir wie bei PKWs, über das die Hauptgrößen sind Batterieentwicklung und natürlich so Skaleneffekte. Wenn ich eine große Stückzahl an E-LKWs produziere, werde ich die günstiger produzieren können. In China liegen die schon deutlich tiefer, nur als ein Beispiel, weil die eben schon in einer Marktphase sind. Also da gibt es einen Aufpreis, den muss ich über das Betriebsleben irgendwie wieder reinholen oder im Idealfall sogar überkompensieren. Und da ist eben das Interessante bei LKWs, hohe Fahrleistung, sind die Betriebskosten sehr relevant, jeder Kilometer. Und da kann man heute, wenn man eben gerade im Depot laden kann, günstigen Eigenstrom hat, also selber Energie erzeugt, kann man eben sehr viel gut machen gegenüber dem Diesel. Man könnte noch mehr gut machen, wenn der CO2-Preis auf Diesel steigt in Zukunft. Und das Zweite, was praktisch dies jetzt gerade noch überbrückt, diese Phase, wo man gerade bei öffentlichem Laden gegenüber Diesel keinen so großen Vorteil hat, ist eben diese Maut, die mir durch diese staatliche Umfinanzierung letztendlich 20.000 bis 30.000 Euro pro Fahrzeug jedes Jahr noch an Kosten vermindert oder vermeidet.
Nochmal eine Rückfrage zum Depotladen. Du hast das Wort ja jetzt schon mehrfach gesagt. Das ist dieses Laden im Betriebshof, wenn man so will. Was sind hier die Vorteile oder Potenziale von diesem Depotladen?
Also es ist meine eigene Ladeinfrastruktur. Im Idealfall, wenn ich selber Strom erzeuge, dann kann ich den sehr günstig nutzen. Da fallen irgendwelche Margen von Anbietern weg. Wenn ich meine Flotte sehr gut kenne, kann ich die Auslastung oder die Ausgestaltung meiner Ladeinfrastruktur auf diese Flotte ausrichten und eben die Fahrzeuge, gerade wenn sie im Regionalverkehr sind, da weiß ich genau, die kommen abends zurück, die stehen nachts, da kann ich die laden, morgens sind die wieder voll.
Dann gucken wir vielleicht da in diesem Bezug nochmal aufs Stromnetz. Wer plant eigentlich den Netzanschluss und warum ist da ein Engpass?
Ja, das ist, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo ganz viele, also sei es für ihre PV-Anlage, für einen Speicher, für LKWs, für PKWs, Ansprüche ans Netz stellen, sagen, wir wollen einen erweiterten Netzanschluss. Das ist erstmal einfach, glaube ich, ein Problem der schlichten Quantität. Das ist natürlich auch ein schönes Zeichen von Transformation. Alle spielen in Anführungszeichen mit Strom. Und das stellt aber auch gerade Betreiber von öffentlicher, aber auch von privater Ladeinfrastruktur vor Herausforderungen, weil letztendlich, wenn ich eine Säule anschließen will und da geht es schnell um hohe Leistung, 300, 500 kW, dann muss mir das der Netzanbieter auch zur Verfügung stellen. Auch da haben wir gerade gelernt, viele wissen weder, was sie für einen Netzanschluss haben, noch welchen Strompreis sie zahlen. Denkbar ungünstig. Und sagen wir mal, diese Vorreiter haben sich damit schon intensiver auseinandergesetzt. Und letztendlich ist das die Engstelle. Und sie müssen gucken, kriegen sie in kurzer Zeit zu diesen zusätzlichen Netzanschluss. Manche haben Glück, die haben schon einen höheren Netzanschluss, höher als sie gerade verbrauchen. Dann können sie den praktisch nutzen. Ansonsten müssen sie sich wie alle anderen in der Schlange anstellen und sagen, ich hätte den gern. Und da gibt's gerade scheinbar viele unerfreulichen Rückmeldungen von wegen, ja, dauert, kann Jahre dauern, gerade wenn baulich was verändert werden wird. Und in dem Zusammenhang fand ich auch interessant, dass gerade diese Vorreiter sagen, also sie machen sich Sorgen um die anderen, weil bestimmte Planungsprozesse rund ums Netz, Genehmigungsprozesse, die kann man ja nicht beliebig nachher beschleunigen. Und wer da jetzt den Einstieg verpasst, der wird ja in 3-4 Jahren noch ein größeres Problem haben, wenn er sagt, jetzt mache ich mit. Aber er hat praktisch das dahinter noch nicht verstanden und der wird dann nicht von heute auf morgen den Netzanschluss bekommen.
Das ist ein ganz schön komplexes Feld, ne? Also wir haben die Vorreiter, wir haben die, die noch sich vielleicht damit beschäftigen, wir haben einen Konzern und den Zweimannbetrieb, wir haben diese ganzen Themen, die wir angesprochen haben. Wie sollte sich das Feld oder die Branche denn entwickeln, damit die Transformation gelingt aus deiner Sicht?
Also ich glaube, der Vorteil, und wir haben jetzt hier eine Entwicklung, die geht ja jetzt erst wenige Jahre im PKW-Bereich, da reden wir seit, naja, also über 10 Jahren, 15 Jahren über Elektromobilität, da ist auch was passiert. Aber sag mal, der große Vorteil der LKW-Elektrifizierung ist, sie kann von den Erfahrungen, den Kooperationen im PKW-Bereich profitieren. Also die Player, die da zusammenspielen müssen. Und die LKW-Hersteller haben jetzt viel früher meine ich zumindest, angefangen, mit anderen Dienstleistern zusammen Pakete zu schnüren und sagen, wir können ja nicht nur das Fahrzeug anbieten, wir müssen unseren Kunden auch anbieten, eine Lösung für die Infrastruktur und sensibilisieren für die Netzfragen. Also ich glaube, der Vorteil ist, dass man da schon lernen konnte, aber es bleibt die Herausforderung, da kommt Stromnetz und Stromerzeugung und Fahrzeugwelt plötzlich zusammen. Vorher war die Verbindung der Stutzen an der Tankstelle zwischen den zwei Sektoren und der war wesentlich einfacher. Und die müssen zusammenfinden und zusammen Lösungen entwickeln. Das ist nicht trivial, aber es gibt die Vorerfahrung und ich glaube, es gibt auch genügend Lösungen. Und
vielleicht gucken wir einfach noch mal ganz kurz auf andere Antriebe, die auch vielleicht zum Zuge kommen könnten. Die Politik spricht ja gern von Technologieoffenheit. Wunderschönes Wort. Wie siehst du das? Was könnte da alles mit in den Topf reinfallen? Und wie sehen das vielleicht auch die Hersteller?
Ja, gute Frage, ob das so ein wunderschönes Wort ist. Ich könnte es mal anderen Akteuren überlassen, also auch großen Logistikunternehmen. Als ich mit dem Wort kam, haben die gesagt, wir können es nicht mehr hören. Mhm. Wir wissen doch schon längst, was wir machen müssen und das tun wir auch. Und diese Debatte, die lenkt uns nur ab, weil wir müssen jetzt gerade richtig investieren und es hilft uns nicht, wenn Leute sagen, das und das könnte auch noch eine Lösung sein, wenn es de facto heute keine Lösung ist. Also ich hatte angesprochen, die CO2-Regulierung, die ja auch gerade im Pkw-Bereich stark unter Beschuss kam, die heißt ja auch nicht batterieelektrische Lkw-Regulierung oder so oder Dieselregulierung, sondern es geht um CO2. Das heißt, per se ist die erstmal technologieoffen. Ja, und viele andere Dinge sind auch technologieoffen. Es wird auch weiter, teilweise in erheblichem Maße, in andere Technologien investiert. Es ist richtig, dass gerade deutlich mehr in Ladeinfrastruktur investiert wird als in Wasserstofftankstellen. Aber das ist letztendlich auch ein Ergebnis von dem, was sich im Markt tut. Es hat sich auch einfach bei anderen Technologien in den letzten Jahren weniger getan. Technologisch, die sind weniger reif und die Einschätzung verschiedener Marktakteure, auch der Hersteller, ist auch, dass die anderen Technologien, also wenn wir es benennen wollen, vor allem Wasserstoff und Wasserstoffbrennstoffzelle. Wir haben letztes Jahr mit fast allen Lkw-Herstellern in Europa gesprochen über ihre Pläne und die große Schnittmenge war, der batterieelektrische Lkw wird die dominierende Technologie. Was keiner gesagt hat, ist, dass sie alle anderen Technologien ausschließen, aber sie haben gesagt, wir sehen die vielleicht in der Nische. Manche haben gesagt, wir sehen sie als Ergänzung. Und ich glaube, in dieser Debatte, was auch wichtig ist, mit Blick auf Technologieoffenheit und Förderung, man kann andere Technologien offen halten und sollte sie auch fördern, gerade in der Phase, weil man nie weiß, was sonst noch passiert. Aber man sollte ihrem aktuellen Status an Entwicklung und Marktreife gerecht werden. Und das tut man auch eigentlich in der Debatte nicht, aber in dem tatsächlichen Umsetzen, ich hatte es erwähnt, die Ladeinfrastrukturförderung, wird man dem gerecht. Das macht man nicht alles in der gleichen Stärke, weil das eine ist vielleicht noch Laborerprobung und das andere ist, da kriegen wir jetzt einen schnellen Markt.
Und welche Rolle spielt die EU bei dem Thema?
Ja, die spielt eine sehr treibende, weil letztendlich ich hatte die CO2-Regulierung erwähnt, die für alle Hersteller gilt, für Gesamteuropa. Die Emissionen müssen runter bis dieses Jahr 2025 um 15%, bis 2030 um 45%, und das setzt sich fort. Das heißt, die setzt eigentlich die Ziele und ich hatte auch erwähnt, die haben letztendlich, diese Regulierung hat das Rennen eröffnet, weil alle Hersteller wissen, wir müssen jetzt in diese Richtung gehen. Ja, und dann ganz wichtig, sie schafft eine Koordination bei Infrastruktur. Insellösungen bringen uns gerade im Güterverkehr gar nicht weiter. Die LKWs fahren von Skandinavien bis Spanien womöglich und da kann man nicht viermal die Zugmaschine wechseln. Das heißt auch ganz wichtig, es gibt eine Infrastruktur. Und dann die Hersteller auch viel zu beigetragen. Es gibt Standards, es gibt einen Stecker und es gibt nicht fünf. Und da sieht man, das sind entscheidende Punkte, die es vorangebracht haben.
Und gibt es darüber hinaus noch politische Rahmenbedingungen, die du sehen würdest, die den Umstieg erleichtern können?
Also ich glaube vor allem die Infrastruktur ist entscheidend, auch gerade, das ist durchaus sinnvoll. Die Bundesebene hat gerade entschlossen, dass sie nicht die Fahrzeuge bei LKWs nochmal fördert. Auch interessant, wie rational an der Stelle, dass sie nicht die Fahrzeuge weiter fördert. Sagt, das macht sie über die Maut und auch ein Umlageverfahren. Das heißt nicht, es kommt nicht aus dem, es ist ja letztendlich erstmal ein CO2-Preis für die Dieselfahrzeuge und eine Befreiung von den E-LKW, keine pauschale Förderung aus dem Gesamthaushalt, die dann alle zahlen müssen. Das Verkehrsministerium, was jetzt auch nochmal eine Förderung von Ladeinfrastruktur, also Depot-Ladeinfrastruktur aufsetzen wird im nächsten Jahr, also wirklich, dass Unternehmen dann auch die Möglichkeit haben, diese Fahrzeuge zu betreiben, ist, glaube ich, eine zentrale noch Rahmenbedingung, die hilft.
Ist es möglich, denn durch die Einführung der Elektro-Pkw, die ja jetzt schon eine Zeit lang fahren auf den deutschen Straßen, auch was für die E-Lkw zu lernen?
Ja, ich fand eine Sache ganz interessant, da haben, glaube ich, die Hersteller dazugelernt. Ihr erinnert euch bestimmt auch, als die ersten PKWs auf die Straße kamen, war immer das Ding, ja, 200 Kilometer Reichweite. Aber in Realität erreiche ich das ja nie. Das ist ja viel zu optimistisch. Und ich glaube, da haben die Hersteller, also erstens, natürlich kann die Batterie mehr, aber könnt ihr immer noch verfallen sagen, ja, wir schreiben da jetzt halt das rein und das klingt gut. Aber jetzt aus der Praxis melden uns die ganzen Anwender zurück, dass sie tendenziell immer mehr erreichen, als der Hersteller angegeben hat. Ist, glaube ich, im Logistiksektor auch sehr ratsam, weil da möchtest du mit der Ware nicht irgendwo liegen bleiben. Aber ich glaube, das hat auch noch zusätzlichen psychologischen Effekt. Die Technik kann noch mehr, als der Hersteller sagt. Und man brüstet sich nicht mit Dingen, die man nur, was ich, bei Sonnenschein und besten Fahrbedingungen erreicht. Also ich glaube, da hat man wirklich dazugelernt. Und das bleibt positiv hängen. Die können sogar noch mehr, als gerade im Prospekt steht.
Also wo ich ja noch hängen bleibe, sind die 2000 E-Lkw auf deutschen Straßen. Sorry, ich komme nochmal drauf zurück. Wie gesagt, ist ein Anfang, ist ein guter Start, aber wie schaffen wir denn jetzt den Sprung in die Breite?
Ja, guter Punkt, weil die Zeit rennt und die Bundesregierung hat sich auch das Ziel gesetzt, bis 2030 ein Drittel der Fahrleistung elektrisch. Ich hatte auch schon den nächsten Zwischenschritt angesprochen, den die Regulierung vorgibt, dass wir jetzt zwar dieses Jahr noch gut diese 15% Minderung bis Ende des Jahres erreichen, aber dann bis 2030 brauchen wir schon eine Minderung um 45%. Und das sagen auch die Hersteller, da brauchen wir so eine Neuzulassung, fast die Hälfte muss dann elektrisch sein. Das kann man schon sagen, da gibt es dann irgendwann, wird es mal ein bisschen schneller gehen und gerade ist noch ein Probierstadium, aber ich glaube, was jetzt nicht hilft, ist die Ziele in Frage zu stellen. Also zu sagen, und das wollen die Hersteller interessanterweise gerade auch nicht, die sagen, wir brauchen einfach massiv Support bei öffentlicher Ladeinfrastruktur und wir sollten gucken auf der Autobahn, dass wir wirklich diese Spreizung hinkriegen. Und das ist ja eine Spreizung zu Lasten des Diesels, ja, also muss man auch sagen, das etablierte Geschäftsmodell wird auf der Straße teurer. Da sind die durchaus mit dabei und ich glaube, das sind die zentralen Hebel, zu sagen, die Infrastruktur muss schnell da sein für alle. Und wir brauchen erstmal so eine Quersubventionierung aus dem Dieselbereich, dass die Fahrzeuge auch stabil günstiger gefahren werden können als ein Dieselfahrzeug.
Also das klingt aber so, du klingst recht optimistisch, als wenn da schon Bewegung drin ist und viele verstanden haben, dass ein Umstieg notwendig wird auf lange Sicht.
Ja, ich glaube, das haben viele verstanden, auch wieder mit dem Blick auf, okay, in China sind es schon über 20%. Ich glaube, das ist schon, also ich will jetzt nicht zu drastisch werden, aber schon auch fast eine Überlebensfrage. Wird diese heimische Industrie überleben oder nicht? Das formulieren die auch intern teilweise so drastisch. Man muss wissen, es gibt auch neue Märkte, die entstehen. Also USA ist gerade total schwierig, ist auch für die Hersteller schwierig, weil die haben ganz viel auch auf Elektrifizierung und in den USA gesetzt. In dem politischen Umfeld ist es eine ganz große Unsicherheit und das ist für die europäischen Hersteller ein sehr wichtiger Markt. In Asien sind die deutschen Hersteller und gerade China gar nicht vertreten. Aber was auch noch interessant ist, der afrikanische Markt. Der wird sich entwickeln und gerade ist das Szenario, der wird bestimmt auch früh elektrisch werden, wäre meine Prognose. Da gibt es auch schon erste Korridore, wo das erprobt wird. Und ich glaube, da ist so ein bisschen, werden die nachher mit chinesischen Elektrofahrzeugen LKWs fahren und mit europäischen. Also sieht man, für die Hersteller ist es wirklich auch eine Zukunfts- oder gar Überlebensfrage, ob sie die Transformation hinbekommen. Und ich glaube, das begründet auch so ein bisschen, warum sie sich nicht zu sehr in zu vielen Technologien verzetteln wollen, sondern sich gerade sehr stark auf eine Haupttechnologie konzentrieren. Aber da wird es darum gehen, werden sie es in den nächsten Jahren hinkriegen, die Fahrzeuge auch in der Größenzahl zu produzieren. Ich glaube, das schaffen sie auf jeden Fall, aber auch abzusetzen. Aber da merken wir auch von intern, das sagen die dann teilweise auch recht offen, naja, vielleicht müssen wir auch an manchen Stellen auch noch ein bisschen Anreize setzen und klar kommunizieren im Vertrieb. Es ist halt deutlich, sag mal, interessanter fürs Unternehmen, wenn du ein Elektro-LKW verkaufst als ein Diesel. Also die müssen auch diesen, naja, da so mental eine kleine Veränderung hinbekommen auf allen Ebenen. Und ich denke, eigentlich ist Diesel doch viel besser, weil da verdienen wir gerade noch ein bisschen mehr Geld mit. Also es ist eine große Herausforderung für diese Unternehmen.
Spannendes Thema.
Sehr. Die Zukunftsfrage Elektro-LKW. Eigentlich sind wir so ein bisschen am Ende unserer Folge angekommen. Und da haben wir immer die Kanzlerfrage, Florian. Du kennst sie ja aus anderen Folgen. Also, was würdest du als erstes tun, damit mehr LKW elektrisch fahren?
Wir hatten schon die Punkte, diese Maut beibehalten, Ladeinfrastruktur ausbauen. Ich glaube, wenn man jetzt gerade Richtung Politik denkt, klare Kommunikation. Man sollte das nicht unterschätzen, dass diese Nebelkerzen, was wir noch alles für Möglichkeiten haben und dass wir vielleicht in der alten Welt doch noch länger bleiben können, dass die nicht helfen. Und diese klare Kommunikation, die sollte man verbinden mit einer positiven Zukunftsvision. Und die gibt es. Also wir haben heute auch viele Aspekte angesprochen, was daran auch einfach gut ist und besser und langfristig auch nicht teurer. Ja, das Dieselfahren wird sehr teuer werden, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen. Und ich glaube, das ist auch noch total wichtig bei diesen ganzen Transformationen und diese auch, dass wir auch die positiven Dinge von Veränderungen in den Vordergrund stellen.
Vielen Dank.
So ein schöner Ausblick, so ein ja. positiver Ausblick am Ende des
Jahres.
Also
ich würde dich wählen, auf jeden Fall. Und ich fand es auch eine schöne letzte Ausgabe hier bei unserem Podcast Wenden bitte. Und wir haben viel dazu gelernt und ihr hoffentlich auch. Also ich sag mal nur kurz, was bei mir jetzt so hängen geblieben ist. Unter anderem, also erstens die Fahrer waren begeistert, hast du gesagt. Umstellung, man saß sonst die ganze Zeit auf dem Dieselbock und auf einmal in so einem riesigen E-LKW. Und allein schon durch das Körpergefühl. Das unterschätzt man ja auch, wenn man selber nur mit dem PKW an einem LKW vorbeifährt, was da für eine Leistung auch körperlich und psychisch erbracht werden muss, um diese hunderte von Kilometer abzureißen. Und Stichwort Netzanschluss und Depot und so, dass man den Einstieg nicht verpassen sollte, ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis. Und zum Thema Technologieoffenheit, dass das eben aktuell Status quo ist bei den E-LKW, dass man sagt, die haben jetzt Marktreife und deswegen kann man zwar auch mal nach links und rechts gucken, aber das passt dann vielleicht auch mal in eine Nische und da kann eine kleine Ergänzung sein, aber aktuell ist das sozusagen State of the Art, kann man das so sagen?
Ja, schön zusammengefasst.
Ja, und ich habe noch mitgenommen, der ganze politische Bereich ist ja auch total wichtig. Ne? Wir brauchen die stabilen politischen Rahmenbedingungen. Du hast die Infrastruktur angesprochen, das Ladenetz, die Förderung auch beim Netzausbau und so weiter. Also da sind schon auch noch ein paar Brocken, wo einfach auch eine klare Kommunikation wichtig ist. Du hast es jetzt zuletzt gesagt, weil einfach die Hersteller und die Anwender auch Sicherheit brauchen, wo ihr Marktumfeld hingeht. Insofern viel gelernt, ganz spannendes Thema.
Lesetipp?
Stimmt, der Lesetipp, Florian. Wer sich da noch informieren will zu dem Thema, also bei uns gibt es auf der Website natürlich ganz viel spannende Studien, Umfragen mit den Herstellern, aber hast du noch was, wo man reinschauen kann?
Also klar, wir haben dieses aktuelle Projekt EEV Live, da haben wir 3 Jahre das begleitet. Da gibt es ganz viele auch sehr anschauliche Publikationen. Da kann jeder gucken auf unserer Homepage. Das eine und sonst der Klassiker gerade, aber der macht es auch wunderbar. Es gibt den E-Trucker auf YouTube. Das ist ein Pionier, der auch wirklich jeden Tag Elektro-LKW fährt und der ganz viele auch wirklich positive Geschichten erzählt und aber auch auf wirklich die Knackpunkte eingeht. Da, glaube ich, hat auch eine große Reichweite in die richtige Richtung, nämlich an die, die vielleicht noch zweifeln, aber nah an der Branche dran sind. Kann ich nur empfehlen.
Vielen Dank, Florian.
Ja, Florian Hacker, Wissenschaftler beim Öko-Institut, Experte für E-LKW, hat euch aufgeklärt und ganz herzlichen Dank dafür.
Ich danke euch, hat Spaß gemacht.
Das war unsere letzte Folge für dieses Jahr, Mandy.
Ja, wow.
Wir haben extra unsere Weihnachtspullover angezogen.
Stimmt. vielen Dank für ein tolles Jahr. Wir hatten ganz viele unterschiedliche Themen. Emissionshandel, Sport, nachhaltige Nutzung von Holz. Ja, wir sind schlauer, oder Nadine?
Ich finde auch. Wir haben eine gute Bandbreite abgedeckt in diesem Jahr wieder auch dank eurer Tipps. Ihr sagt ja auch immer, welche Themen ihr gerne auf dem Tableau hättet. Und dann streckt Mandy ihre Fühler aus im Öko-Institut und kontaktiert euch Expertinnen und Experten. Und so finden wir immer hier zusammen und haben schöne Runden. Und auf ein neues im kommenden Jahr 2026.
Genau, wir strecken die Fühler aus und planen gerade schon die 6. Staffel von Wenden bitte. Und da seid ihr natürlich auch gefragt, welche Themen wollt ihr hören? Welche Ideen sollen wir aufgreifen? Schreibt uns sehr gerne an podcast@öko.de oder über unsere Social Media Kanäle.
Und wir freuen uns weiterhin über eure Anregungen. Folgt uns gerne auf Blue Sky, Mastodon oder natürlich Instagram, um noch ein paar spannende Impressionen zum Jahresende mitzubekommen. Unter anderem unsere Weihnachtspullover, die eigentlich gar nicht so weihnachtlich sind, aber es ist das, aber was wir im Schrank hatten. Ne?
Die sieht natürlich niemand im Podcast. Also stellt euch
vielleicht
nicht zu viel
Instagram
vor. Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald im neuen Jahr.
Bis bald.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.